Tatsächlich wird die Menschheit einem grausamen Schicksal entgegengehen, wenn sie sich nicht einem zynischen Befehl beugt. Einen Befehl, den sie aus dem Dunkel des Weltalls erhalten hat. Zwar nehmen mutige Männer den Kampf gegen die Phantome auf, die auf einem anderen Planeten leben, aber...
Was wissen Sie bis jetzt?
Ich weiß, dass die Lebewesen jene Sternswaffen besitzen, von denen sie unsere Fantasie keine Vorstellung macht.
Hans Dominik, der berühmte deutsche Schriftsteller, hat in seinen Zukunftsromanen faszinierende Ereignisse der Welt von morgen geschrieben. Heute sind Hans Dominiks fantastische Geschichten von zwingender Aktualität. Seine Inspirationen haben die Anregung zu diesem Film gegeben.
Glenn, ich kann dir nicht helfen, so...
Was weißt du?
Glenn, es ist zu spät.
Die vielgesichtigen Bewohner jenes Sterns, der in unser Sonnensystem eingedrungen ist, haben der Menschheit befohlen, sich in wasserlose Gebiete zurückzuziehen. Oder aber, alles Leben auf der Erde wird ausgetilgt.
Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer noch im Aufbau befindlichen Godzilla-Reihe im Bahnhofskino. Hashtag Beatzilla, falls man uns folgen möchte bei Blue Sky. Mein Name ist Patrick und diese Reihe, noch viel weniger als andere Reihen oder Filme, kann ich... Wie begann der Satz? Ich kann diesen nicht alleine besprechen, weil ich keinerlei Expertise besitze. Dafür umso mehr aber mein Gast. Das ist der liebe André Wenzel. Hallo André, willkommen zurück.
Sei gegrüßt, hallo. Schön, dass ich wieder hier sein kann, damit wir über die großen Klassiker des japanischen Kinos reden können. Nicht Kurosawa oder Uso, sondern hier dicke Monster, die sich
Uso kloppen. Vor allem.
Ja, ich habe ihn, wie ich schon gerade eben sagte, ich bin komplett schlechteren, irgendwelche japanischen Namen auszusprechen und ich wollte jetzt einfach auch nicht so tun, als wenn, oh, ich bin voll cinephil, ich kenne die ganzen Namen, ich hab's verbockt, passiert manchmal. Das Unperfekte macht einen ja so sympathisch, wie auch häufig bei Godzilla das der Fall ist.
Ja. Ich habe mich sehr darauf gefreut, ich freue mich immer tatsächlich über die Godzilla-Filme mit dir zu sprechen, ist ja nicht
noch.
Das erste Mal.
Ja, noch.
und auch dieses Mal tatsächlich, weil die Woche war hart und das hier, es war sehr erbaulich, einfach diese Filme zu gucken, weil da ist nichts dran, was einen irgendwie runterzieht. Das ist einfach, das ist richtig gut.
Das kann ich absolut verstehen. Vor allen Dingen, jetzt kommen wir in die Phase, wo das Ganze tatsächlich einfach nur noch so Eskapismus ist im Grunde genommen. Oder vielleicht nicht. Gibt es noch Subtext, wir werden es herausfinden.
Wir folgen wiederum dem Muster. Wir haben, kann ich zumindest von meiner Seite sagen, wir haben einen sehr, sehr guten Film und einen weniger guten Film, der aber immer noch vollkommen okay ist.
Ja, kann ich so... bestätigen, auch wenn ich sagen muss, jetzt bei der erneuten Betrachtung bei der Filme ist unsere Gewichtung dahingehend tatsächlich etwas anders, wie ich bei Letterboxd gesehen habe.
Oh wow, sehr schön. Ich bin gespannt. Ich habe aber auch einiges zu meiner Seherfahrung zu sagen, vor allem in Bezug auf Befehl aus dem Dunkel. Und die war suboptimal. Und ich glaube, die hat einfach ein bisschen abgefärbt. Aber das ist dann gleich mehr, denn in korrekter chronologischer Reihenfolge reden wir natürlich zuerst über Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah aus dem Jahr 1964. Und erst dann über Befehl aus dem Dunkel aus dem Jahr 1965. Das ist ein Titel, der mich überrascht hat.
Genau, denn diesmal reden wir dann auch über eine Literaturverfilmung.
Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah war der fünfte Godzilla-Film, wiederum inszeniert von Ishiro Honda aus dem Jahr 1964. Und zur Veröffentlichungsgeschichte gleich noch ein paar Worte von dir. Fragezeichen, mutmaßlich, ja. Sag ich
ja,
jetzt mal so.
Ja.
Aber zuerst mal die Inhaltsangabe von, sehr schön, Godzilla-Fan 1990. Den hatte ich noch nie, hatten wir noch nie hier. Und er schreibt, oder sie schreibt, ein gewaltiger Meteorit fällt zur Erde. In ihm befindet sich King Ghidorah, der prompt ausliegt, Vernichtung über Japan zu bringen. Zur gleichen Zeit erwachen auch Godzilla und Rodan aus ihrem Schlummer und greifen ebenfalls Japan an. Schließlich kommen noch die beiden Feenzwillinge und ihre Lieblingsmotte hinzu, um die alten Kontrahenten dazu zu bewegen, sich gemeinsam gegen Ghidorah zu stellen. Ich frage dich ganz ehrlich, spare ich mir Worte zu Cast and Crew, mit Ausnahme vielleicht von Akira Ifukube, der wiederum den wunderbaren Score beigesteuert hat? Oder ist da irgendjemand, von dem du sagst, ja, der oder die sollte doch Erwähnung finden?
Ja, also ich muss ihren Namen wieder nachschlagen, weil ich mir den Namen einfach nicht merken kann, aber es ist ein Bond-Girl dabei. Mhm. Und zwar, wie heißt sie? Sekunde, zum Glück habe ich hier Akiko-Gott Wakabayashi, die in meinem Leben nur zweimal dabei gewesen ist.
Oh, natürlich. Das sollte ich wissen. Einer meiner Bonds.
Ja, das. Und außerdem,
ich weiß sogar, wie sie stirbt tatsächlich, jetzt wo du es sagst, weil das einer meiner liebsten Bond-Girl-Tode war.
Ja. Und außerdem ist auch noch Takashi Shimura wieder dabei, den wir aus den ersten beiden Godzilla-Filmen noch kannten.
Mhm. Ist es dieselbe Rolle, die er da spielt? Oder?
Nee, das ist nicht dieselbe Rolle, das ist eine andere. Aber halt, er hat dort ja Gott Dr. Yamane gespielt, in den ersten beiden Filmen. Mhm. Also der Typ, der Doktor, der sich damit grämt, dass Godzilla irgendwann stirbt. Also dass er getötet werden muss. Hier spielt er wieder einen Wissenschaftler, aber einen komplett anderen.
Er spielt einen Psychiater. Und das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Und ich weiß dann, was der Film macht. Ich habe es jetzt gesehen und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Aber ich gebe zu, als wenn die so nach 45, 60 Minuten sagen, wir müssen auf die Insel zum Psychiater in seine Station, in sein Forschungslabor, denke ich mir, warum das denn jetzt? Ah ja, natürlich, um hier die Prinzessin, die sich als Prophetin von der Venus glaubt, zu entzaubern oder enthypnotisieren, wie auch immer. Also irgendwie ergibt das dann alles doch Sinn. Zumindest für Menschen, die den Film geguckt haben. Wenn ich das hier so nacherzähle, natürlich gar nicht. Ja.
Aber vielleicht merkt man schon mit dieser kurzen Zusammenfassung, die Richtung, die Reihe jetzt geht, entfernt sie ein bisschen von dem mahnenden, düsteren, der zumindest noch ersten beiden Filme und vielleicht noch in Ansätzen des dritten und des vierten Films. Wir gehen jetzt direkt so ein bisschen nach Wolkenkuckucksheim, was aber nicht schlimm ist.
Nee, überhaupt nicht. Zur Veröffentlichung muss man sagen, ist der einzige oder einer von mehreren Filmen, André, die nicht in Deutschland oder lange Zeit nicht in Deutschland erschienen sind.
Meines Wissens ist es einer von zweien aus der Showa-Ära, die über lange Jahrzehnte nicht zu sehen gewesen sind. Der andere ist noch Godzilla's Revenge, der hier irgendwann auch seine Premiere auf DVD als All Monster Tech feierte. Aber hier Frankensteins Monster, Ghidorah, the Shredded Monster, auch gerne genannt, so habe ich ihn damals kennengelernt. Der lief über Jahrzehnte nicht. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war damals, als der Emmerich-Godzilla startete, da hatte das Movimento, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, hatte das Movimento hier eine kleine Godzilla-Retrospektive. Und da lief der Film. Auf Japanisch, ohne Untertitel. Und die haben echt vor der Vorstellung haben die kleine Handzettel ausgezählt, wo die Handlung erklärt wurde. Also wirklich sehr detailliert, damit du weißt, was da vorne vor sich geht. Und das hat echt gut funktioniert tatsächlich. Aber da habe ich den Film das allererste Mal gesehen und danach Ewigkeit nicht, weil dann war er halt weg. Der taucht halt nicht mehr auf. Er feierte dann, er ist irgendwo nochmal so komplett an mir vorbeigegangen, auf DVD damals seine Premiere. In einer Fassung, die okay ist. Mhm. Aber bildtechnisch geht heutzutage doch einiges mehr. Die ist mir vor allen Dingen deswegen in der Erinnerung geblieben, weil dort auch ein Audiokommentar von Jörg Buttgereit drauf ist, den er augenscheinlich in eine Halle aufgenommen hat oder sowas in der Richtung, weil der Hall ganz furchtbar war.
Das passiert gerade mal. Auch gerne bei deutschsprachigen Bonusmaterialien, wo ich mir auch denke, hätte man besser machen können.
Ja, definitiv, da war es der Fall. So,
vielleicht aber auch nicht, wer weiß. Also ein Audiokommentar von Buttgereit sollte man so oder so schätzen, in jedem Fall, auch wenn er klingt wie ins Klo
gesprungen. Ja, aber da hatte ich den Film irgendwann, aber jetzt habe ich ja schon seit ungefähr 2 oder 3 Jahren halt dieses Criterion-Ding, dieses große Büchlein. Und da ist die Fassung halt auf Japanisch drauf und in einer guten Bildqualität. Einige haben sich darüber bemäkelt, weil sie meinten irgendwie, ja, nee, da hat die Toho nicht die wirklich guten Originalbänder rausgegeben, deswegen ist das gar nicht so eine gute Bildqualität. Wir hatten davor ganz kurz gefachsimpelt, ich bin an der Zeit aufgewachsen, wo Drittkopien von Tanz der Teufel das höchste der Gefühle gewesen sind. Da ist das, was ich hier auf der Blu-ray von Criterion bei Godzilla sehe, irgendwie, meine Güte, als wenn der Film gestern gedreht worden ist. Also von daher, da meckert man auf hohem Niveau, meiner Meinung nach.
Stimmt. Ich bin als Teenager auch noch zum türkischen Lebensmittelhändler um die Ecke gegangen, habe gefragt, ob er Film XY auf Video-CD hat. Und dann hat er mir natürlich selbst gebrannt in mühevoller Heimarbeit und hat mir die dann rübergereicht für 3,50 Mark. Und von daher, ja, wir sind gesegnet dieser Tage. Ich kann mich auch nicht beschweren. Ja. Ich habe den jetzt auch in der schönen HD-Abtastung gesehen, sah hervorragend aus, nach meinem Dafürhalten. Und ich muss ja so echt sagen, ich hatte extrem viel Spaß mit diesem Film. Sehr, sehr große Freude daran. Ich kann kaum Kritikpunkte finden. Es ist natürlich so ein Who is Who, auch das Godzilla Monsterverse, das hier so zugegen ist. Und Ghidorah ist toll. Ich liebe ja Mothra. Darüber haben wir ausführlich gesprochen bei unserem letzten Godzilla-Gespräch. Und Rodan ist einfach auch so, ich finde den auch zum Anbeißen süß und auch Godzilla ist toll. Also es gibt, ich werde gleich noch auch ein paar Szenen herbei zitieren. Es ist tatsächlich sehr, sehr toll, wenn die Monster dann mal auftreten. Der Weg dahin ist ein bisschen steinig, aber die zweite Hälfte ist ja dafür dann wirklich fast Monster-Action pur und dafür verzeih ich fast alles. Wie geht's dir?
Siehst du, das ist genau die Sache, wo ich ja am Anfang gesagt habe, ja, da differieren wir ein bisschen. Das ist jetzt bei mir auch so jammern auf sehr hohem Niveau. Aber dieses Mal, als ich den Film nach langer Zeit mal wieder gesehen hatte, dachte ich irgendwie so ein bisschen bei mir, so ein ganz klein bisschen zieht sich das mit der Prinzessinnen-Geschichte. Und ich dann irgendwann auch so dachte, im Grunde genommen braucht es die eigentlich gar nicht. Gut, das kann man bei den menschlichen Parts von Godzilla aus vielleicht beim ersten recht oft sagen. Aber diesmal dachte ich irgendwie so auch so ein bisschen, im Grunde genommen braucht es nur die beiden Feen von der Mothra-Insel,
ja.
Damit die halt Infant irgendwie Island dann...
Infant Island heißen die Untertitel, ich weiß gar nicht, wie man genau. Das adäquat übersetzen sollte.
Ja, ist Infant Island, so. Ja. Damit halt irgendwie die Monster, damit Mothra zu Godzilla und Rodan später kommt. Aber all das Ganze drumherum, mit irgendwie, hier ist eine Prinzessin und die Frau von der Venus, der Bart hat da irgendwas, denke ich so, ja, aber das führt ja zu gar nichts. Weil ich kann, also vielleicht ist es mir auch entgangen, aber kennst du irgendeine Stelle, wo man sagen konnte, Gott sei Dank ist diese Prinzessin von einer Venus-Gottheit besessen worden und hat Warnung ausgestoßen, weil eigentlich bringt das gar nichts. Da laufen halt lauter Leute so durch die Gegend und gucken immer so in die Gegend und sagen dann, meine Güte, Monster, wow, lass uns den Berg hochgehen, lass uns den Berg hochgehen. Also es ist es sorgt für Action, es laufen auch irgendwelche Bösewichte um, die Prinzessin töten wollen und gibt eine ganze Menge netter Action und die Bösewichte sind schön bösig und die Prinzessin ist sehr prinzessinig, aber halt ganz, ganz im Ernst, ich dachte halt irgendwann, das ist nett, aber warum?
Es hat ab so einen politischen Spin, der vollkommen anders gelagert ist als jetzt im ersten Godzilla, der noch wirklich auch was zu sagen hat über das politische Weltgeschehen. Völlig anders hier, wo wir uns eher so im Bereich der, bin ich sicher, Mission Impossible Politik befinden. Also angelehnt an solche Fantasiereihen, die dann eben auch immer irgendwelche Fantasiestaaten herbeizitieren, so von wegen, oh, in Skandalusien geht gerade was ganz Furchtbares ab und der König wurde gestürzt und jetzt ist seine Tochter an der Macht und so ist es auch eben hier, wir haben hier so ein fiktives Königreich und das spielt eine unglaublich wichtige Rolle und auf die soll ein Attentat verübt werden. Die Handlung ist tatsächlich unnötig komplex und auch tatsächlich, muss ja ganz ehrlich sagen, fundamental uninteressant, weil es um nichts geht. Das sind alles fiktive Gestalten aus fiktiven Ländern mit fiktiven politischen Diskrepanzen, Differenzen und Konflikten. Dann wiederum war ich aber ganz dankbar oder zumindest nicht undankbar dafür, weil ich dachte, ach ja, schon wieder Forscher, ach schon wieder Raketenwissenschaftler, schon wieder Reporter, schon. Also sagen wir mal so, die Figurenkonstellation abgesehen hier von der Prinzessin und beziehungsweise der Prophetin von der Venus, zu der sie dann später wird, ist halt wieder mal more of the same, wie wir es schon bisher hatten in anderen Godzilla-Streifen. Und da war ich dann einigermaßen dankbar dafür. Dann geht das Ganze aber noch 30, 40, 50 Minuten so weiter. Und dann, muss ich selbst ich zugeben, wurde es ein bisschen lang im Zahn, wo ich dann auch an den Punkt kam, an dem ich dachte, jetzt komm, ist jetzt aber auch mal gut mit der Prinzessin. Lass mal ein bisschen hier Godzilla und Ghidorah und wie sie alle heißen aufräumen.
Ja, das war auch so mein Gefühl. Vielleicht war ich diesmal etwas missgünstiger, keine Ahnung, aber das klingt jetzt ja auch wieder so, als wenn ich hier vielleicht sage, boah, was für ein Schrott. Nee, das ist, wir haben es im Grunde genommen hier auch mit Märchen zu tun, ganz klar gesagt. Da passt der Prinzessin ja ganz gut rein. Und dass ich jetzt sage, ist jetzt auch nicht irgendwie, dass jetzt den Film komplett abwertet. Ich fand halt nur diesmal, ja gut, okay, vielleicht 5 bis 10 Minuten weniger sind jetzt auch getan mit Menschen.
Es ist eben, also, wir sind jetzt, Monsterfilme aus Japan gab es ja noch und nöcher zu der Zeit, schon seit den 50er Jahren. Und eben nicht nur Godzilla-Filme, sondern eben auch Mothra oder auch
Rodan.
Entschuldigung, noch Rodan haben ja ihre Genese ganz woanders, außerhalb der Godzilla-Reihe. Das, womit ich eigentlich nur sagen will, man weiß, das Publikum weiß, inklusive uns, wofür wir in diese Filme ins Kino gehen und sie dann auch zu Hause auf Heimkinomedien gucken. Und da ist natürlich auch so dieses diese Delayed Gratification, also dass man einfach durch 30, 40, 50 Minuten politische Schacherei wandern muss und Intrigen und Komplotte und Attentate, das ist schon so ein bisschen anstrengend, weil man ja sich die ganze Zeit denkt, eigentlich wollte ich doch die Monster sehen und das ist dieses glühende, wabernde Ei dort im Vulkankrater, ist zwar super oder auf dieser Insel, aber wir wissen ja, was rauskommt, weil ich habe es auf dem Kinoplakat gesehen. Und also die hübschen Effekte, praktischen Effekte tröst mich auch darüber hinweg, dass alles ein bisschen lange dauert. Ich finde zum Beispiel hier wie dieser Magnetismus, den das Ghidra-Ei hier ausübt und dann die Spitzhacke und der Hammer da angezogen und fliegen durch die Luft. Ich fand das ja auch alles ganz, ganz süß und die Figuren sind auch wiederum ganz zuckersüß und alles ist sehr, sehr lieb und handgemacht und ich hab eine große Sympathie für das alles, aber dachte mir auch so, jetzt kann aber Ghidra auch mal schlüpfen, jetzt kann es auch mal losgehen. Ja. Aber ich will auch nicht zu sehr drauf rumreiten, sonst machen wir genau das gleiche wieder und beschweren uns jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang darüber, dass alles viel zu lange dauert.
Aber relativ schnell merkt man schon, dass der Respekt vor den Monstern langsam so ein bisschen verschwindet, weil es kommt ja dann auch so eine Fernsehshow, sage ich jetzt mal.
Oh, die ist toll. Ja,
wo halt die beiden Feen von der Infant-Insel halt als Gäste sind und dann sind da halt zwei Kinder und dann, wir finden Mutter voll toll, wo ist die denn jetzt? Ja, also es waren ja zwei Larven und dann geben die ein Interview und man merkt schon so ein bisschen, na okay, die Zeit, wo die Leute die Monster noch als echte, wirklich existenzielle Bedrohung empfunden haben, sie neigt sich so ein wenig dem Ende. Ich meine, gut, die Städte werden doch immer ratzfatz aufgebaut. Also, wenn ich das so sehe, werden die innerhalb von ungefähr 2-3 Jahren wieder komplett hochgezogen und dann stehen sie wieder da. Also vielleicht denken sich die Leute mittlerweile auch einfach, Godzilla muss Dienstag sein. Ja.
Ist mir auch aufgefallen, trägt nicht unbedingt zur Spannung bei. Ich weiß nicht, ob das schon so in diese Schublade magischer Realismus fällt. Wir leben auf jeden Fall in einer Welt, wie man sie vielleicht auch oft in Osten, wenn man mit Godzilla und anderen Monsterfilmen aus Japan nicht vertraut ist, in so einer Welt, die ähnlich gepolt ist wie die Welten in den Studio Ghibli-Filmen. Nämlich, dass da eben übernatürliche Dinge stattfinden und die meisten Menschen, die einfach als relativ normal alltäglich begreifen, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis sie dann bedrohlich werden. Aber bis dahin sind die so, ach ja, da ist ja ein Raumschiff. Oh, okay, die Venus hat ihre Ringe verloren. Oh, guck mal, liegt ein Ei im Vulkankrater. Ich glaube, es ist ein Befehl aus dem Dunkel. Da gibt es sogar ist das die Szene, wo einem Mann da ein Hut reinfällt in den Vulkankrater oder ist der in diesem hier?
Der ist in diesem hier.
Ah ja, stimmt, da steigt einfach jemand rein und holt diesen Hut daraus. Ich denke mir, nein, um Gottes Willen, was machst du da?
Ja.
Und dachte, okay, vielleicht ist es aber auch so eine Spitze auf den um sich greifenden Kapitalismus, so dass ein Mensch bereit ist, sein Leben zu verwirken, zu vergeuden für 3,50 Mark. Nee, ich glaube, es ist so, dass der denkt, ja, wird schon nicht so gefährlich sein. Ist ja nur ein Monster da unten. Kenne ich ja. Rodan hatte ja schon einen großen Auftritt in einem Film, der ein Jahr zuvor rauskam. Also, ist alles so ein bisschen, es macht mir Spaß, aber es ist ein bisschen abträglich für die Spannung, ja.
Da will ich noch meinen Liebling ganz kurz nennen. Das ist, unsere Prinzessin läuft herum und sagt irgendwie hier, ich bin die Frau von der Venus und alles wird schlimm. Und dann sagen die Leute, ja, du erzählst ja Quatsch. Das sollen wir glauben. Boah, bist du doof, du bist ja verrückt. Und ich denke die ganze Zeit, wovon redet ihr? In den letzten paar Jahren habt ihr Minimum 5 Monster hier herummarodieren sehen. Warum soll das nicht stimmen? Ja, nee, Venus, Blödsinn. Nein, Godzilla, ja. So, finde ich mal ganz witzig, wenn die dann sagen, nee, das kann ja gar nicht stimmen. Ist ja alles Blödsinn.
Ist mir auch aufgefallen. Ich finde es auch gut oder amüsant, dass je nach Bedarf der jeweils gerade aktuellen Szene sie den Status einer Weltbekanntheit genießt und überall eine Nachricht über sie berichtet wird, aber wenn es dann eben nicht mehr darum geht, kennt sie kein Mensch, dann checkt sie ins Hotel ein und wer sind sie überhaupt? Ich habe sie noch nie gesehen und denke mir, ja, was denn nun? Also die Realität ist dehnbar in diesem Film.
Das ist gut gesagt. Die Realität ist dehnbar, ja. Sie wird halt so gedehnt, wie es gerade gebraucht wird.
Ich habe das mit dieser Fernsehshow nicht begriffen. Die Kinder wollen eben Mothra sehen und dann kommen die beiden Zwillinge von der Infant-Insel und rufen Mothra. Also projizieren die auf die Bühne dieser Fernsehshow oder in die heimischen Wohnzimmer der Menschen, die diese Show gucken? Weil Mothra kommt ja nicht. Ne? Sie projizieren ja eigentlich nur ein Bild von ihr herbei.
Genau. Also ich habe das so verstanden, dass sie mit ihr jetzt telepathisch kommunizieren, damit sie halt antworten können. Was halt, und damit das halt nicht so langweilig wirkt oder damit die Leute wissen, halt, die das jetzt gucken, was da gerade passiert, sehen wir halt, wie Mothra da halt auf ihrer Insel mit einem geborenen Hüstel da gerade herumhampelt. Ja. Die singen ja wieder, das ist immer ein bisschen unangenehm heutzutage, vor allen Dingen heutzutage. Wenn du halt diese etwas dunkler geschminkten Japaner und Japaner, vor allen Dingen halt den Hohepriester da mit seinem Federschmuck, wo du denkst irgendwie, echt jetzt? Okay, ja. Ja, das hat man damals halt so gemacht. Ne? Was will man machen?
Ich glaube, das Thema war auch zu Genüge besprochen, ja. In unserer letzten Folge. Es tut mit jedem Mal weniger weh, ehrlich gesagt. Und sie spielen ja auch nur eine stark untergeordnete Rolle hier. Wir haben ja jetzt nicht wiederum minutenlange Gesänge und Zeremonien, denen wir hier beiwohnen, sondern die treten ja nur relativ kurz auf. Und huldigen Mothra, ich habe es nicht ganz begriffen, aber auch das wiederum, ich glaube, muss man einfach als gegeben nehmen, dass offenbar das Publikum dieser Fernsehshow an dem Bildschirm zu Hause wie auch im Studio dann einfach Mothra erscheint. Und Mothra wirkt so ein bisschen creepy, ehrlich gesagt, in der Höhle sitzend da mit ihren leuchtenden Augen. Also die ist sehr viel süßer. Ich liebe ja Mothra, habe ich jetzt auch zu Genüge kundgetan, letztes Mal und dieses Mal. Die wirkt einfach sehr viel, ich möchte sie viel lieber streicheln, ehrlich gesagt, als sie da aus ihrer Höhle rauskommt. In der Höhle sitzend wirkt sie auch ein bisschen bedrohlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, mag vielleicht daran der Lichtgestaltung liegen da vielleicht.
Also, die ist toll in diesem Film, wollte ich sagen. Mhm. Also kurz, es gibt so einen Moment, da ist mir extrem im Gedächtnis geblieben. Kurz bevor habt die auf die Prinzessin hier, das ehemalige Bond-Girl, oder das bevorstehende, warte mal, 64? Man lebt nur zweimal, kam 65 oder 66 raus. Aber lass mich nicht lügen. Ich glaube 66. Das bevorstehende Bond-Girl. Also kurz bevor ein Attentat auf sie verübt wird, guckt sie aus dem Fenster ihres Flugzeugs, Akiko Wakabayashi, und da gibt es so eine, wird sie so ganz ominös beleuchtet mit so einem Spotlight, alles um sie rum wird schwarz und nur ihr Gesicht bzw. ihre Augenpartie so erhellt, und es sah mir so nach klassischer Horrorfilmbeleuchtung aus, so wie man immer so guten Gruselstreifen oder weniger guten Gruselstreifen der 50er und 60er Jahre kennt aus den Hammer Studios oder so. Und das fand ich schon sehr, sehr heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also überhaupt, diese Filme sehen immer ziemlich toll aus. Tolle Farben, tolles Scope-Format, passiert unglaublich viel. Also ich finde sie immer interessant, selbst wenn die Handlung mich so ein bisschen hinhält. Mhm. Ich gucke immer gerne zu, ehrlich gesagt.
Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen die Verknappung der Monsterkämpfe, die sie so toll machen.
Ja, natürlich.
Und deswegen kommen wir doch einfach mal zu unseren Monstern.
Ja, bitte.
Also natürlich ein bisschen so der Star dieser ganzen Veranstaltung ist halt King Ghidorah, ganz klar gesagt. Der ist ja dann, ja, die Geburt des Erzfeindes von Godzilla. Da ist man ja gerne dabei. Und das ist ja auch eine ganz wunderbare Puppe, ganz klar gesagt. Also ist eine Art überdimensionierte Marionette mit drei Köpfen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, das Ding irgendwie zu steuern, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber wundervoll designt, angemessen böse, hat einen wunderschönen Schrei und verschießt Blitze. Ganz, ganz wundervoll. Also King Ghidorah ist eines der absoluten Supermonster, die man bei der Toho irgendwann mal entworfen hat. Bis heute ja. Also ich meine, nicht umsonst war der auch, glaube ich, im zweiten Godzilla-Amerika-Film halt auch dabei gewesen als Hauptfeind. Und von daher, man weiß schon um seinen Marktwert mittlerweile, seit vielen Jahrzehnten, denke ich.
Das ist auch super gemacht, dass die Sales über jeden Zweifel haben. Ghidorah wirkt auch adäquat bösartig, bedrohlich, wird im Original auch als King Ghidorah bezeichnet, was mich jetzt überrascht hat. Wie gesagt, ich habe jetzt auch die japanische Fassung geguckt und da gibt es kein japanisches Äquivalent zu. Also da bedient man sich auch des englischsprachigen Begriffs. Fand den super. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen, woran es so für mich ein bisschen hakt, oder ich mir schon die Frage stelle, wo hat die Evolution da einfach mal einen Feiertag eingelegt, ist, warum hat King Ghidorah keine Arme? Ja. Irgendwie so Stümmelchen, wie ein Tyrannosaurus Rex, so kleine Ärmchen vielleicht einfach. Also, das ist ja wirklich ein Torso mit Beinen und drei Köpfen.
Und Flügeln.
Und Flügeln, ja, aber was eben auch so für ein bisschen Stabilität sorgen könnte oder mal Ghidorah mal die Möglichkeit geben würde, sich irgendwo festzuhalten oder vielleicht auch mal einen Stein nach wem zu werfen, was hey Godzilla zu Genüge tut, wären so zwei Arme, wäre ganz hilfreich, aber gut.
Ja, er ist halt mehr oder minder eine Kreatur der reinen Zerstörung. Der walzt irgendwo durch, der braucht keine Arme. Und wenn er sich festhalten muss, hat er ja zwei Mäuler noch. Wirkt dann vielleicht ein bisschen würdelos, aber meine Güte.
Ja.
Wer soll sich mit ihm anlegen und über ihn spotten?
Niemand. Alles ist toll an dem. Ich finde auch, das Monster Design ist über jeden Zweifel erhaben, aber auch diese ganze Geburtssequenz mit diesem wirklich grandiosen Effektgewitter, dieser Kombination aus praktischen Effekten, aber eben auch visuellen Effekten, also diese gezeichneten Flammen, die dann um Ghidorah rumzüngeln und dann diese Kontur seines Körpers ergeben, und er dann erscheint darin und auf auf die Menschen zurast vom Himmel, das ist schon großartig. Ich glaube, das Einzige, also was man hätte besser machen können, aber das ist so auch ein generelles Problem in den Toho-Monster-Filmen, ist, dass oft abgeblendet wird, dann einfach in einem Moment, wo ich denke, jetzt geht's los, jetzt wird was Tolles kommen. Aber dann wird abgeblendet und ich denke mir, oh, okay, ja, ich muss jetzt wahrscheinlich nochmal 5 bis 10 Minuten warten, bis wir die große Schlacht sehen. Aber ja, die Geburtsstunde von King Ghidorah ist auch ganz fantastisch. Ganz toll.
Und das ist das Einzige, wo der Film vielleicht tatsächlich eine Art leicht nationalistischen Subtext haben könnte, ist mir aufgefallen. Weil tatsächlich, es ist oft gemutmaßt worden, dass King Ghidorah als Drache vielleicht für China stehen könnte. Andererseits, ich bin jetzt halt nicht irgendwie drin in der japanisch-politischen Geschichte, vor allen Dingen im Zusammenspiel mit China, ob da 1964 irgendeine Art von unterschwelliger Streit gewesen ist, der jetzt rechtfertigen könnte, dass man sagt irgendwie, ja hier, jetzt machen wir dieses Monster, das für China steht und lassen es von unseren nationalen Monstern verkloppen. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass der Kampf halt vor dem Mount Fuji stattfindet, also das auswärtige Monster, sag ich jetzt mal, das erscheint vor dem Mount Fuji und dann macht's ja auch noch, dann zerstört ja auch noch irgendwann ein Tori, also dieses traditionelle japanische Tor. Man kann mir halt ehrlich gesagt nicht sagen, dass das nicht irgendwie doch einen Subtext darstellen soll, der vielleicht nicht so ganz schmeichelhaft ist für die Macher. Deswegen will ich ihn jetzt auch nicht so sehr vertiefen, weil ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung habe von japanischen Subtexten. Wer bin ich das hier zu sagen? Aber vielleicht spielt er doch auch so ein bisschen mit, dass nach dem Krieg dieses irgendwie, aha, jetzt kommt diese ganze Modernisierung, jetzt kommt das von außen und will unsere Tradition kaputt machen. Nicht mit uns. Nee. Da senden wir jetzt mal unsere drei Monster und zeigen mal den Ausländern jetzt mal so ganz simpel gesagt, wo hier der Badel den Monster holt.
Finde ich eine legitime Lesart, kann ich nicht nachvollziehen. Sehe ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich denke, das wäre dann mehr on the nose. Irgendjemand wird dann eben auch mal entsprechende Äußerungen tun. Ghidorah kommt aus dem Weltall, von der Venus. Dann genau gibt es hier noch diesen Zwergstaat, der sich irgendwo in der Umgebung von Japan befinden soll. Nachbarland, wo auch immer das sein soll. Aber ja, China wird ja weder namentlich referenziert, noch irgendwie ein Land genannt, was analog dafür irgendwie stehen könnte, von daher, ja.
Ich habe es einmal in einer Veröffentlichung gelesen, tatsächlich vor vielen, vielen Jahrzehnten, in diesem, es gab mal ein Godzilla und Co. Kompendium, das gar nicht mal schlecht war, aus dem Hölle auf Erden Verlag.
Ja.
Und da wow, wurde wohl auch Honda mal nachgefragt und er meinte wohl irgendwie, ich glaube nicht, was halt wohl auch so ist, ja gut, Japaner sagen eher selten gern direkt nö. Und deswegen ist das eher so ein, ja, kann sein, aber vielleicht auch nicht.
Hölle.
Von daher,
auf Erden Verlag. Tatsächlich hat er sowas rausgegeben. Bertler und Lieber.
Genau. Und das war über viele Jahre, also das war noch so, bevor das Internet so richtig durchgestartet ist, das war eine echt gute Informationsquelle für viele Sachen. Also Respekt.
Das wohl, das möchte ich dir jetzt ungesehen glauben. Die Hölle auf Erden Companion weniger. Also die waren auch unterhaltsam zu lesen, aber da stand auch nicht viel Wahres drin.
Nur einmal reingeguckt, die besessen. Ich hatte die ganzen, die Angst, ist neben den Büchern von Bodo Traber.
Ja. Bodo Traber ist ja auch ein bisschen, der kann auch ein bisschen mehr.
Ja.
Aber das ist ein Gespräch, ein anderes Gespräch für einen anderen Tag. Vielleicht.
Genau. Das war ein Exkurs.
Ich habe es nicht so gesehen. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass es nicht da ist. Dieser xenophobe politische Aspekt, meinetwegen. Jetzt hier 60 Jahre, gut 60 Jahre After the Fact, kann man den Film auf jeden Fall genießen, überwiegend für die Monster-Action, sich über die politische Gemengelage ganz wenige Gedanken machen, weil es nicht wirklich zur Sprache gebracht wird. Und wenn ihr Politik aufschlägt, wie zum Beispiel, ja, da gibt es einen Konflikt hier mit diesem Nachbarland und die muss fliehen und ein Attentatsversuche werden auf ihr Leben unternommen und sie muss einen Bodyguard zur Seite kriegen. Am Ende kriegt dafür noch irgendwie Politiker Schnauzbart auftreten und eine flammende Rede halten vor diesem Kongress. Es ist alles immer sehr diffus und eigentlich eher so, ja, diese Momente dienen eigentlich eher so als Wasserträger dafür, dass die Handlung eben weiter voranschreitet, war mein Gefühl, und nicht um irgendwelche politischen Statements hier zu machen. Auch, also alle politischen Aspekte sind eher so, gehen in die Richtung, wie schaffen wir wieder ein bedrohliches Szenario und Anschlussfrage, wie können wir dieses wieder auflösen? Und die haben meistens nicht viel Sinnvolles beizutragen. Also wenn ich diese ganzen Politiker da sehe, in diesem Ausschuss, denke ich mir auch, ja, so richtig gelernt habt ihr aus den letzten 33 Monsterattacken in der Godzilla- und andere Monsterfilmreihen nicht, oder?
Nee, also man sollte ja meinen, dass sie zumindest irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Evakuierungsplan oder irgend so ein Kram haben, einen Plan in der Schublade, wo man sagen kann, okay, wir machen diese oder jenen Angriffe, damit wir Zeit bekommen. Also passiert ja gar nichts. Die stehen nur da und seit Badern Blödsinn. Unnützen Blödsinn. Oder geben sich gegenseitig Schuld und sagen irgendwie, ja, sie haben ja gar keine Ahnung, das klingt ja nicht sehr gut, was sie machen. Ja, mach's besser. Mach's doch besser.
War das hier der erste Film, mit dem Godzilla, ich möchte nicht sagen, sympathische Züge trägt, aber den Menschen hilft, ein anderes Monster loszuwerden? Okay.
Yep, also Godzilla vs. Mothra aus dem letzten Mal, das war der letzte Film für lange Zeit, wo er zumindest nochmal so richtig böse sein konnte. Also ohne irgendwie so irgendwas, was ihn so ein bisschen rehabilitiert. Nee, das beginnt hier. Und zu Beginn ist er ja auch ein Arschloch. Also, wenn man das Ganze so als Kontinuität gucken möchte, also spätestens ab jetzt beginnt die Kontinuität der Reihe auch so komplett eher so, ja gut, wenn man mit ganz zugekniffenen Augen hinsieht, dann ist da eine Kontinuität, aber also Godzilla ist beim letzten Mal ja irgendwie auch im Wasser gelandet, meine Güte, und jetzt taucht er wieder auf und wo Rodan am Ende von Rodan gewesen ist, der war tot sogar. Es waren zwei Rodans gewesen, glaube ich, die waren am Ende sogar tot. Also wo der jetzt herkommt, keine Ahnung, muss irgendwo ein Ei gewesen sein. Und von daher, ja, könnte man, aber zumindest erinnern Sie sich daran, weil ich glaube, es wird ja irgendwann sogar gesagt, dass Blödsinn ist im nächsten, vergiss es. Aber zumindest Mothra ist wieder da und die Leute erinnern sich an Mothra und haben gute Erinnerungen an sie, weil er sie ja gegen Godzilla gekämpft hat. Godzilla taucht wieder dort vor, beim letzten Mal mutmaßlich verendet ist. Also wenn man das nacheinander guckt, könnte man sagen, ja doch, nee, das ist eine Fortsetzung der gesamten Reihe. Mhm. Aber Kontinuität ist jetzt nicht das große Aushängeschild der Reihe, vor allen Dingen ab jetzt.
Ja, also mir fällt es jetzt schon schwer, weil ich natürlich auch diese Filme mit relativ großen zeitlichen Abständen gucke, von mehreren Monaten mich daran wirklich zu erinnern oder mir zu vergegenwärtigen, dass Godzilla auch mal wirklich eine bedrohliche Erscheinung war. Sicher in den Momenten, wo er halt durch diese Modellstätte läuft und dann alles weggeweht wird und Menschen mutmaßlich zu Tausenden und Abertausenden sterben, sicher. Wenn ich ihn aber jetzt so im Kampf mit anderen Monstern sehe und wie relativ unbedrohlich er dort wirkt, fällt es mir schwer, mich daran zu erinnern, dass er eben auch mal wirklich eine bedrohliche Erscheinung war. Also es gibt diesen einen Moment hier, wenn Rodan auf Godzilla einhackt und auf der Tonspur hast du halt diese Dusch-Dusch-Dusch-Geräusche, die klingen wie von der Tonspur eines Bud Spencer Terence Hill gefallen. Und da dachte ich mir schon so, das ist schon so ein bisschen nicht entwürdigend, aber es schwächt Godzillas Aura.
Und vor allen Dingen Nahaufnahmen sieht man dann, glaube ich, auch seinen Kopf, wie er so seinen Kopf schüttelt und irgendwie, was soll das denn? Also, ja, dieses, dass man jetzt noch sagen könnte, oh meine Güte, da kommt diese große existenzielle Bedrohung der Menschheit wieder angelaufen, ist vorbei. Manchmal, wir kommen nochmal zu der Szene, wo er dann halt auch gut wird. Also ist ja so, Rodan und Godzilla, die sehen sich, mögen sich natürlich nicht und hauen sich. Aber da merken, das ist halt sehr comic-mäßig. Also da wird auch mal über den anderen so ein bisschen gelacht oder halt, da werden die Augen gerollt, wenn man auf die Schnauze bekommen hat und so ein Kram. Und irgendwann kommt ja noch Mothra an, weil es läuft ja darauf hinaus, King Ghidorah ist da und macht alles platt und es ist völlig klar, die Menschheit hat diesem Monster nichts entgegenzusetzen. Gut, den anderen konnten sie das bisher auch nicht, aber King Ghidorah ist jetzt die große Bedrohung und wir brauchen da Hilfe. Und das schafft Mothra nicht alleine, weil die ist hier noch in Larvenform. Und deswegen braucht man Hilfe von Rodan und Godzilla, die aber den Menschen natürlich nicht, sondern die Grünen sind. Also muss Mothra hingehen und Überzeugungsarbeit leisten. Aber Godzilla und Rodan hauen sie halt. Und dann schießt halt Mothra halt diese Spinnenweben ab und trifft die beiden. Und das ist auch ganz toll, weil zuerst bekommt ja, glaube ich, Godzilla das Zeug ab. Guckt dann halt, wird halt gestoppt und dann lacht sich Rodan, er lacht. Rodan lacht sich drüber im Krankenhaus und guck mal, du Vollidiot. Und dann bekommt Rodan das Gleiche ab und dann lacht sich Godzilla drüber platt und mit voller Schadenfreude. Also das ist wie du gerade, wenn man böse sagt, tatsächlich den Monster entgegen entwürdigend, aber es ist unglaublich putzig und.
Es ist sehr, sehr lustig. Klar, ja. Fühlt sich dem Monstern sehr, sehr nahe. Das ist sehr relatable, wie man so sagt. Ja, ich kann das alles komplett nachvollziehen. Auch wenn die, also, Sie sind ja eher so wie Kinder, irgendwie ja. So irgendwo zwischen Heranwachsen, also Kleinkind sein und irgendwie einer gewissen Reife insofern, dass sie schon natürlich eine gewisse körperliche Macht haben und irgendwie um sich schlagen und wild sind und Zerstörung anrichten. Andererseits dann sehr, sehr simpel gestrickt sind, wenn es so darum geht zu verargumentieren, warum sie zum Beispiel Menschen nicht helfen wollen, weil sie dann, ich hoffe, die Untertitel waren da adäquat, weil da steht, ich paraphrasiere, die Menschen mehr oder weniger nur nerven oder was haben die Menschen jemals für uns getan? Die nerven uns ja nur und ich denke mir, warte mal, hast du jetzt nicht irgendwie wie viele Leben und Städte ausgelöscht in den letzten Jahren?
Ja.
Aber es wird dann so gesagt, so nö. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, obwohl man einander nicht grün ist oder sogar Spinnefeind ist, hält man dann doch eben zu den anderen Monstern und verbindet sich nicht mit denen gegen, also zugunsten der Menschen, sondern sagt, nee, wir machen hier unser eigenes Ding, wir wollen es eben einfach nur kloppen.
Aber finde ich halt auch so schön, wie Godzilla und Rodan dann halt rumsitzen und Mothra mit ihnen diskutiert und die ja tatsächlich den Kopf auch so richtig schüttelt und sagt, nö, will ich nicht, nö. Also ab diesem Zeitpunkt ist Godzilla echt so für Kinder gedacht, ganz klar gesagt. Also
mir ging wirklich das Herz auf, muss ich sagen. Und ich prophezei jetzt mal, ohne die Filme zu kennen, die da noch kommen, mit zwei, drei Ausnahmen, dass das Potenzial hat, mir in einiger Zeit auf die Nerven zu gehen, wenn es überstrapaziert wird. Aber im Moment sind doch solche Momente, wie eben diese Spinnweben-Spray-Attacke von Rodan, wo sich dann die Monsterchen kaputt lachen, oder dieses Steinfußball-Ding.
Ja.
Das macht mir jetzt noch wahnsinnig viel Spaß. Ich gucke mir das an und mir geht das Herz auf, wirklich. Also mein Herz hüpft im Dreivierteltakt. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Einen wunderbaren, einfach Film-Guck-Moment beschert. Ich habe aber dann auch so ein paar Minuten später gedacht, oder spätestens als der Abspann lief, das darf man es aber bitte auch nicht überstrapazieren, sowas in der Zukunft.
Ja,
und
ja.
Ich befürchte, das wird so sein. Du musst jetzt nicht spoilern, ich äußere jetzt einfach mal diese
Befürchtung. Sei gespannt.
Oder hier Mothra, die eben Godzilla in den Schwanz beißt und sich dann wegschleppen lässt. Das ist irgendwie alles so, ach, ich denke, ach, wie Gott, wie süß. Das ist ja irgendwie, ja, noch ist es süß.
Und es bringt ja auch effiziente Ergebnisse, denn sie hauen King Ghidorah in die Flucht. Ja.
Toll.
Also muss man auch mal ganz kurz sagen, erstmal sagen die beiden ja so, Rodan und Godzilla, nö, wir helfen nicht, sieh mal zu. Und dann geht Mothra alleine los, versucht gegen ihn zu kämpfen und findet keinen Stich, die wird platt gemacht. Und dann sieht man Godzilla so, wie er echt so vorbeikommt, so düdelüdelüd. Na, ich gucke mal, was er. Moment mal. Moment. Der haut gerade Mothra. Nee. Das nicht. Rodan, komm mal rüber. Die braucht Hilfe. Echt? Ja. Na, dann machen wir das doch. Das klingt jetzt albern, wenn ich das so sage, aber so ist es ja exakt. Auf einmal taucht Godzilla so hinter einem Berg auf und guckt so völlig so beiläufig dorthin und sieht dann halt, was? Nein, das geht so nicht. Das finde ich auch ganz großartig, dass Godzilla jetzt auf einmal auch dieses Gewissen hat und sich so denkt, nee, auf kleine reinschlagen, nicht auf meiner Schicht. Definitiv nicht. Das darf nur ich. Also.
Was hinten raus so für mich ein bisschen verloren ging, wie gesagt, die Monster-Action ist toll und diese ganzen putzigen Momente, die liebte ich ja, aber die ganze Handlung mit den Menschen und diese politische Gemengelage, dass die eigentlich kaum noch eine Rolle spielte, außer eben so als Vorlage zu dienen für ein paar Actionspitzen. Erstmal fand ich es ungewohnt, so eine klassische Schießerei zu sehen in einem Godzilla-Film. Also die jagen sich ja dann am Ende da tatsächlich an dieser Steilküste entlang und schießen aufeinander. Also die gegnerischen Agenten, beziehungsweise hier der Polizist, Shindo heißt er, an der Seite der Prinzessin, beziehungsweise Prophetin von der Venus. Aber Naoko, die Journalistin, Reporterin, die auch so eine übersinnliche Reportagereihe hat, die wirklich so front and center ist im Film, um die scheint es fast nur zu gehen in den ersten 30, 40 Minuten, fällt auch ein bisschen runter, was ich so schade finde. Ihr wird dann noch sowas, also sie hat dann auch noch so, nicht keine romantische Beziehung, aber nimmt dann Kontakt auf zu diesem Wissenschaftler, Professor Murai, und steht mit dem in Kontakt. Und dann kommt ihr Bruder rein und witzelt nur, habt ihr da was miteinander? Ha, ha, ha. Aber das ist alles so, ich, als ob der Film, die Filmschaffenden gesagt haben, irgendwann daran haben wir nicht mehr wirklich Interesse. Es geht jetzt eigentlich nur noch um die Monster. Und wie gesagt, ich bin nicht böse drum. Ich wundere mich doch nur, aber jetzt so mit ein bisschen, also reflektierend im Nachgang betrachtet, warum man sich so viel Mühe gegeben hat, in den 40, 50 Minuten eine sehr, sehr komplexe Handlung da eigentlich zu entwerfen, mit durchaus differenziert und teilweise auch undurchsichtig gestrickten Figuren. Wir sehen ja dann auch irgendwie dieses feindselige Königreich, die dann die Agenten, die Attentäter losschicken, da sitzt dann noch jemand und in so einer Robe und mit merkwürdiger Frisur und denkst du, so, oh wow, was ist das denn hier? Das ist ja bösartigster Orientalismus hier und vielleicht ist das die Spitze gegen China, ich weiß es nicht, kann ja sein. Und alles spielt am Ende gar keine Rolle mehr.
Das stimmt.
Sei doch mal erwähnt. Also ja. Das gibt's auch.
Wie schon gesagt, also im Grunde genommen könntest du ungefähr die Hälfte der Handlung mit den Menschen halt irgendwie komplett umschreiben. Hauptsache, die halt die Feen schaffen es irgendwie, Motte ranzuschaffen. Gut ist. Wer braucht dann die gar nicht?
Ich fand den toll. Ich fand den wirklich toll. Also er kommt nicht ganz an gegen mein bisheriges Highlight Godzilla und die Urweltraupen. Also der erste Auftritt hier von Mothra in der Godzilla-Reihe. Aber das ist jetzt nicht ziemlich schwaches Lob zu sagen, irgendwie nach 5 Filmen ist er auf Platz 3 nach dem allerersten und dann kurz genau die Umweltraupen. Aber er ist ziemlich nah dran, ehrlich gesagt.
An dem, okay. An meinem zweiten. Na, es kommen noch viele andere Filme. Mal gucken, wo er sich dann irgendwann einreihen wird.
Es wird lange wieder, es hat doch kein Ranking geben. Das dauert noch.
Ja.
Wollen wir über Befehl aus dem Dunkel sprechen, den du besser fandest als ich?
Ja, diesmal. Mag sich beim nächsten Mal wieder ändern. Aber diesmal habe ich ihn geguckt und war wesentlich schneller drin.
Ja, so. Nach Motiven von Hans Dominik, natürlich.
Ja, also ganz ehrlich, bevor ich das mal irgendwann im deutschen Vorspann gelesen habe, wusste ich nicht mehr, wer Hans Dominik ist.
Ja.
Und ich habe mal ganz kurz die Handlung, also eine Handlungszusammenfassung mal so überflogen. Da kommt dann noch nicht mehr im Ansatz irgendwas vor, was mit diesem Film übereinstimmen könnte. Also es von daher faszinierend.
In dem Fall kann ich ja tatsächlich, ich grenze immer glänze mit größtmöglicher Ahnungslosigkeit in Bezug auf die Godzilla-Reihe, aber ich habe zu Hans Dominik mehr zu sagen tatsächlich, weil mein Opa meine Großeltern einige von seinen Büchern im Regal hatten und ich auch als Kind immer mal gerne darin rumgeblättert habe. Und nur um dann festzustellen, oh, das ist ja doch relativ dröge, also nach meinem damaligen kindlichen Begriffen dröge Science-Fiction und Fantasy. Und der war eben, ich glaube, der überwiegend im Bereich der Fantasy und Science Fiction gearbeitet, ein paar Thriller auch geschrieben, Kurzgeschichten, lange Stoffe, längere Stoffe und Befehl aus dem Dunkel, meine ich, da geht es um, das ist so politisches Sci-Fi und es geht um eine Welt parallel zu unserer, in der die Menschen halt telekinetische Fähigkeiten entwickeln oder bereits haben und sich dann eben, glaube ich, Staaten bekriegen mithilfe dieser Gedankenübertragung oder Gedankenkontrolle. Das erschien kurz vor, ich glaube, der Machtergreifung der Nazis, Anfang der 30er Jahre. Und ich glaube, im Nachgang haben auch einige Menschen dem dann so auch nochmal große politische Relevanz diesem Roman zugesprochen. Aber ich komme jetzt wieder zu dem Punkt, den du auch bereits formuliert hast. Es hat natürlich absolut gar nichts damit zu tun, was wir hier sehen in diesem Godzilla-Film.
Und war jetzt, ich glaube, du hast das irgendwann auch mal geschrieben, war Blue Sky noch. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Hans Dominik noch so diese Strahlkraft, dass man sagen konnte, hier.
Nee, das hat Thomas Groh geschrieben. Schöne Grüße.
Ja. Ah, okay. Sorry. Ja, schöne Grüße. Aber ehrlich, war das so? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt Leute halt vor dem Plakat stehen und sagen, wow, endlich eine großbudgetierte Verfilmung von Stoffen von Hans Dominik. Lass uns mal reingehen.
Ich müsste meine Großeltern fragen, welche Strahlkraft wirklich Hans Dominik da noch besaß, der Name. Aber er war ja noch nicht so lange tot, wie es heute ist. Aber ja, ich glaube, sein Schaffen ist so hauptsächlich in den 10er, 20er, 30er Jahren verortet und das war's dann eben auch. Und genau Mitte der 60er oder ich glaube 67 in Deutschland, um die Ecke zu kommen mit hier, der Neufilm nach den Motiven von Hans Dominik. Wie war das mit den Edgar? Vielleicht hat man auch mal auch nur einfach nach einem Anknüpfungspunkt zu den Edgar Wallace und später Brian Edgar Wallace Film gesucht, dass man gesagt hat, also die waren ja noch nicht raus, die letztgenannten, aber dass man gesagt hat, man braucht irgendwie einen großen Autorennamen, der muss da stehen. Und das ist dann eben, ja, hier, der neue Wallace, der neue Simmel, der neue Dominik.
Der Gedanke ist gar nicht mal so zu uninteressant. Könnte tatsächlich sein. Also sie hatten ja auch in der Wallace-Reihe selbst irgendwann später noch versucht, eine Reihe mit Edgar Allan Poe-Verfilmungen zu realisieren, was dann nicht klappte. Aber ja, vielleicht dachte man sich, hey, wir haben hier diesen deutschen Science-Fiction-Autoren, versuchen wir es doch einfach mal.
Klar. Ich meine, war ja dasselbe mit Dr. Mabuse in den 60er Jahren. Die Filme wurden ja auch nicht besser, aber das zog eben. Ne? Das war eben nach literarischen Motiven und naja,
gut. Und wir alle wissen ja, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, wenn man da um die Ecke kommt, sagt, hier, basiert auf einem Buch. Ah, gehaltvoll, gehaltvoll. Wie viele Literaturwissenschaftler haben wohl seinerzeit in Befehl aus dem Dunkel gesessen und sich dann so gedacht, ah, ich verstehe, was er mir hier sagen möchte. Raffiniert, raffiniert, wie hier mit dem Werk von Hans Dominik umgegangen wird. Haha, das muss man sich erstmal trauen. Das
ist auf jeden Fall für ein, zwei Anekdötchen gut, die wir gleich noch erzählen können zur deutschen Bearbeitung. Hast du die jemals gesehen?
Ja, aber vor Jahrzehnten. Mittlerweile ist die japanische Fassung die, die ich gucke. Ja. Ich weiß noch, dass halt in der, ich spoiler jetzt hier mal, dass in der deutschen Fassung der Siegessprung von Godzilla rausgeschnitten wurde.
Der fehlt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schimpfe oder mir diesen Rant für später aufspare, aber die deutsche Fassung ist wirklich unguckbar und ungleich zu viel eben deutschen Fassungen, die entweder Zensurschnitte enthielten, weil einfach Gewaltkürzungen stattfanden, das war dann eher ein paar Jahre später, als dann die Zombie- und Söldnerfilmwelle kam, oder eben Handlungsstraffung. Es ist hier einfach so, dass all das, nicht all das, aber ich möchte mal sagen, zwei Drittel dessen, was Befehl aus dem Dunkel besonders hätte machen können, entfernt wurde. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Siegestanz von Godzilla, wo man noch argumentieren könnte, naja, ist ein bisschen albern, Monster-Action, ne? Das passt jetzt nicht zu unserem literarischen Anspruch, den wir offenbar an diesen Filmstoff haben. Das muss mal rausgeschnitten werden. Es werden auch ganze Handlungsabschnitte rausgeschnitten, die den Film, die dafür sorgen, dass der Film komplett nicht mehr nachvollziehbar ist. Also wie Rodan und Godzilla aus diesem See gefischt werden von den Außerirdischen, die erwähne ich gleich in der Inhaltsangabe, das fehlt einfach. Das sind Minuten, das sind 3-4 Minuten, die komplett da fehlen, wie die da rausgefischt werden und zu diesem Planeten, Planet X heißt ja in der deutschen Fassung, gebracht werden. Also wir erfahren nie, warum die überhaupt dort sind. Ah. Wir sehen die Außerirdischen aus dem See heraufsteigen mit ihrem Raumschiff. Und die nächste Szene ist schon auf dieser Planetenoberfläche, wie sich die Monster da bekriegen. Aber auch nicht mal das gehört man uns in ganzer Länge, sondern hat man eben auch um, ich glaube, 2 Drittel der Laufzeit, der Spielzeit gekürzt. Also auch dieser Kampf ist extrem kurz. Da sieht man nur 3-4 Einstellungen, dann ist der vorbei. Und das eben, dass sie eben auch maßgeblich die Action gekürzt haben, neben diesen ganzen Handlungsabschnitten, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Natürlich sterben die Monster auch alle in der deutschen Fassung. Also Ghidorah fliegt, glaube ich, im Original dann davon. In der deutschen Fassung passiert einfach gar nichts. Also wir sehen quasi Rodan und Godzilla ins Meer fallen. Und Ghidorah ist einfach weg. Der wird nicht mehr erwähnt.
Okay, so. Also ich habe gar vorbei. Keine Erinnerung mehr daran. Ich habe den damals auf Videokassette gesehen und danach halt nur in der Fassung, wie sie wohl gedacht ist. Das war mir gar nicht mehr bewusst, dass das echt so böse zerschnitten war. Meine Güte.
Da könnte man noch sagen, okay, wenn man um die Tatsache weiß, dass der Film eben so 12, 13, 15 Minuten gekürzt ist, ja, kann ich nachvollziehen. Aber der Dreh- und Angelpunkt, warum die Menschen überhaupt mit diesen Außerirdischen, die sich dann als böse entpuppen, arbeiten, auch der wurde entfernt. Das Heilmittel gegen Krebs, das findet in der deutschen Fassung nicht statt. man fragt sich ja doch, warum? Warum? Warum das Ganze? Okay. Ich lese kurz vor, was bei der
OFDB steht. Okay.
Und Odessa James schreibt, die beiden Astronauten Glenn und Fuji fliegen mit der Rakete P1 zu einem bisher unentdeckten Planeten, der seine Bahn jenseits des Jupiters zieht. Auf dem Planeten erfahren sie von den Bewohnern, dass King Ghidorah diese Welt tyrannisiert, seitdem er von der Erde geflohen ist. Die Bewohner bitten die Erdlinge, ihnen die beiden Monster Godzilla und Rodan zu übergeben, damit sie durch ihre Hilfe Ghidorah besiegen können. Der Plan funktioniert und Godzilla und Rodan verjagen Ghidorah ins Weltall. Doch jetzt, da die Außerirdischen die Macht über ihre Welt wieder haben, nutzen sie die beiden Monster, um die Erde zu erobern. Der Herr hat wahrscheinlich, oder die Dame, ich glaube es ist ein Herr, auch nur die deutsche Fassung geguckt. Also gemäß der Inhaltsangabe hier, jagt nämlich Godzilla Ghidorah ins Weltall, um sich dort mit ihm rumzukloppen, aber gut.
Ja gut, der Film ist allerdings, also ich mochte ihn wie gesagt sehr, sehr gerne. Ich finde halt hier, warum vielleicht ein persönliches Geschmäckle? Ich finde die menschliche Handlung hier eigentlich relativ okay. Also da ist immer was los. Da sind halt so, böse gesagt, kernige Typen, die halt irgendwie die ganze Zeit Action machen und weiß der Geier was. Und vor allen Dingen, das ist das erste Mal, also wenn man mal von der umgeschnittenen ersten Fassung von Godzilla 1 absieht, ja, das erste Mal, dass ein amerikanischer Schauspieler in einem Godzilla-Film mitmacht.
Mhm. Nick Adams. Nick Adams. Aus, denn sie wissen nicht, was sie tun, unter anderem.
Ja, und Frankenstein, das Monster mit dem Affengesicht, da war er auch noch dabei gewesen.
Er hat ein paar Filme in Japan,
ja, gemacht. Ja. Und ich glaube, King Kong Escapes, da war er da dabei gewesen, zu lange, dass ich den geguckt habe. Also der war zu dem Zeitpunkt irgendwie da gewesen, gerne in diesen Filmen dabei gewesen. Und vermutlich lag es daran, dass mittlerweile halt auch die Filme gerne nach Amerika exportiert wurden und da gute Abnahmen fanden halt für Autokinos mutmaßlich vor allen Dingen. Mhm. Und deswegen haben sich wohl die Leute bei der Toho gedacht, meine Güte, dann bringen wir doch diesen Film noch ein bisschen mehr Star rum, indem wir einen amerikanischen Schauspieler mit reinbringen, der ja bekannt ist. Das hat man ja gerne später auch in Italien gemacht.
Ja, und bekannt in Gänsefüßchen. Ich wollte ja kurz hinzufügen, wer sich mal wirklich in ein Wikipedia-Wurmloch begeben möchte und so schnell ich rausfinden möchte, liest mal zu Nick Adams. Ein Schauspieler, der sehr früh verstorben ist, ich glaube wenige Jahre nach den Dreharbeiten für diesen Film mit Ende 30 und wohl ein sehr aufregendes Leben führte, was heute Filmhistoriker oder Kulturhistoriker deutlich anders bewerten als zu seinen Lebzeiten. So. Hm. Ja. Da gab es so ein paar Dinge mit James Dean und Elvis Presley und seiner Entourage, die da abliefen, über die sich Menschen bis heute streiten, was genau da schief lief oder gut lief in Sachen sexuellen Eskapaden und Drogenmissbrauch. So. Aber also das soll als Teaser genügen.
Ich bin noch mit dem Wissen aufgewachsen, Hüstel, dass er sich selbst umgebracht hat, weil er eine unglückliche Liebesgeschichte mit der weiblichen Hauptrolle in diesem Film hatte.
Ja, das kann auch durchaus so sein. Und ich habe auch jetzt mir angelesen, viele argumentieren so. Andere sagen, er war eben ein Homosexueller, er war einfach schwul, er war nicht out of the closet und hat eben eine Scheinehe geführt und diverse fingierte Partnerschaften mit anderen bekannten weiblichen Hollywood-Stars und ist daran zerbrochen. Aber ich glaube, da keiner in ihn reinguckt und der arme Herr jetzt leider seit vielen Jahrzehnten tot ist, mögen darüber noch viele Think Pieces und Bücher geschrieben werden, wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren.
Aber die Wahrheit. Da jetzt schon mal in diesem Film dabei ist, das finde ich tatsächlich recht interessant bei diesem Film. Wir befinden uns jetzt, wann kam der Film raus? 64, 65?
65, ja.
Das ist 20 Jahre, nachdem die Amerikaner eine Atombombe auf Japan geworfen haben. Und 20 Jahre später bekommt halt Nick Adams die im Grunde genommen dritte Hauptrolle, die anderen beiden sind halt sein Kumpelastronauten, dieser Wissenschaftler, hat er halt eine nominelle Hauptrolle in einem japanischen Film.
Ja.
Und er arbeitet zusammen mit den Japanern, um eine größere Bedrohung zu beseitigen. Und überhaupt, der Film spielt zu in der damals Zukunft von 1996, wird das irgendwann ja mal gesagt. Mhm. Und die Welt ist anscheinend ein bisschen mehr zusammengekommen. Erst einmal, weil die arbeiten halt auf globaler Ebene zusammen, um den Weltraum zu erobern, was sie wohl auch schon so ein bisschen geschafft haben. Und sie können auf Planeten landen und dort halt mit diesen Leuten kommunizieren. Also wir sehen eine Welt, die auf dem Weg ist, ja, globalen Frieden hinzubekommen. Und das halt symbolisiert durch zwei Leute, die noch vor 20 Jahren Todfeinde gewesen sind, so national gesehen. Also das ist der Film ist auf Versöhnung aus. Es geht halt auch zu einem großen Teil darum, dass Menschen halt über ihre Vorurteile hinwegkommen müssen. Hier der sei ich weiß den Namen mal leider nicht. Ja, halt, der andere Astronaut, der neben Fuji, ja, der muss darüber hinwegkommen, dass seine Schwester halt einen in Anführungszeichen Taugenichts-Erfinder liebt.
Ja.
Ja, ja. Die Menschen müssen halt auch mal versuchen, erst einmal, gut, wird ein Fehler sein, mit dem Fremden halt irgendwie zusammenzukommen, ihm zu helfen, damit auf dem Planeten King Ghidorah abgewehrt wird. Also der Film dreht sich im Grunde halt darum, dass alte Feindschaften dass Feindschaften überwunden werden. Im Grunde genommen ein sehr humanistischer Godzilla-Film.
Ich möchte in allen Punkten recht geben. Das ist ein Pluspunkt des Films. Ich habe die jetzt in umgekehrter Reihenfolge geguckt. Ich habe zuerst den hier gesehen und danach eben Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah und war, die sind schon sehr, sehr unterschiedlich, genau, weil also auch die politische oder narrative Komplexität von Ghidorah, also dem Vorgängerfilm, ist ungleich höher als hier, wo eben alles sehr, sehr harmonisch ist und klar und sehr viel, also die Gefahr kommt auch von außen und nicht von innen. Da gibt es eben keinen Zwergstaat nebenan, der politische Ambitionen hat und erstmal Attentäter schickt. Nee, die Bösen kommen eben aus dem All und die sind eben auch sehr viel klassischer gezeichnet, also so wie klassische Filme Böse Bösewichte gezeigt hat, nämlich die sehen auch schon so ein bisschen komisch aus, sind merkwürdig und aha, sie sind wirklich, also zu Recht hat man Verdacht geschöpft, denn sie sind auch wirklich böse. Also das ist ja alles sehr, sehr viel schlichter und eben das Menschliche miteinander viel, viel mehr auf Harmonie gebürstet als im Vorgänger. Ja, finde ich auch gut. Ich wollte nur sagen, also an Fuji und Glenn konnte ich mich erinnern, weil die haben eben Aufnäher mit ihren Namen zu Beginn des Films, in denen sie immer rumlaufen, diese Einteiler, diese Blaumänner, Astronautenanzüge, wie auch immer, Arbeitsanzüge. Und deswegen konnte ich mir ausnahmsweise auch mal die Namen merken.
Das ist absolut beneidenswert. Ich kann mir Namen ums Verrecken immer nicht merken. Das ist Anekdote über Jahrzehnte, wusste ich auch nicht, wie Merton und Riggs und Leafy Rap heißen. Die waren für mich immer Mel Gibson und Danny Glover.
Natürlich.
Also gut, aber egal.
Der Film ist schon... Ich glaube, ich fand ihn etwas zu banal. Also, was so die ganze...
Der Begriff, den du suchst, ist palpig.
Es ist sehr palpig, ja. Es ist sehr, sehr schlicht, es ist sehr einfach. Ich habe mir da ein bisschen mehr Komplexität gewünscht. Ich fand es auch diese Kumpeligkeit, diese Buddy, ich möchte nicht sagen Comedy, aber diese Dynamik, die hat Fuji und Glenn miteinander. Es ist komisch, weil Fuji ist sein Nachname. Warum steht bei dem Amerikaner Glenn auf dem Anzug, Raumanzug, und bei Fuji steht eben Fuji, obwohl es ja sein Nachname ist, ne? Weil Haruno Fuji ist seine Schwester, die mit dem Wissenschaftler zusammen ist, Tetsuo. Egal, ganz komisch, warum. Aber vielleicht war das auch so ein bisschen, vielleicht doch ein kleiner Diss in Richtung der Amerikaner, dass man gesagt hat, nee, ja, also alle werden mit ihren Nachnamen angesprochen, bloß hier, die sticken wir Glenn. ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch einfach ein Weg mit dem Zaunfall in Richtung NASA und ja, auf den Astronauten gleichen Namens, den bekannten. Wie auch immer, was wollte ich sagen? Es ist... Es wirkte mir ein bisschen zu schunkelig, ein bisschen zu behäbig, ein bisschen zu volkstümlich. Ich habe mir da einfach ein bisschen mehr Konflikt herbeigesehen, weil wir sind ja relativ lange auch hier wiederum monsterfrei. Vor allem eben in der deutschen Version, die so großen Großteil der Monster-Szenen dann auch noch gleich mal rausschneidet. Und da dachte ich mir schon so, oh, ich will gar nicht so viel Zeit mit denen verbringen, weil ich mag die gar nicht so. Schön ist ja, Amerikaner und Japaner verstehen sich 20 Jahre nach der Atombombe. Das ist irgendwie auch wunderbar für die. Mir als Zuschauer im Jahr 2025 bringt das jetzt relativ wenig Erfüllung. Aber ich gestehe natürlich komplett zu all die Sachen, die du jetzt zugunsten dieses Films hier gesprochen hast, dass es alles wohl so ist und alles auch so richtig ist und das ist ja zutiefst humanistischer, menschenfreundlicher Film. Es ist aber alles so, ich hab mich nach was Besonderem gesehnt und das kam halt nicht und die Figuren wirkten mir alle zu, sie nervt mich alle relativ schnell, inklusive des schusseligen Erfinders Tetsuo Terry da mit seinem Handtaschendiebschreck Spielzeug. Ist kein Spielzeug. Siegt ja am Ende die Monster.
Gut, ist aber auch eher Zufall. Ich meine, dafür war das Ding ja nicht gedacht. Deswegen finde ich es auch ein bisschen toll, dass ausgerechnet diese Gerätschaft dafür sorgt, dass am Ende halt Fuji sagt, ja, nee, jetzt ist schon okay, dass er mit meiner Schwester zusammenkommt, weil seine Erfindung ist ja für was er intendiert gewesen, war nie zur Verwendung gekommen und Geld verdient jetzt auch immer noch keins. Weil der Vertrag, den er abgeschlossen hat, zu keinem Geld geführt haben, weil die Außerirdischen wollten das Ding nur vom Markt haben.
Das ist aber auch so eine historische, kulturelle Eigentümlichkeit, die ich sowieso eher nervig finde, die jetzt auch nicht zum ersten Mal in einem Godzilla-Film aufschlägt, immer dieses, ich bin dein großer Bruder, ich sag dir, was du zu tun hast. Das war ja auch jetzt schon so mit der Reporterin im Vorgängerfilm so, dass sie im Grunde sehr, sehr proaktiv und autoritär und autark agiert und in dem Moment, in dem eben ihr älterer Bruder reinkommt, der Cop, ist es so, na, kleine Schwester, ich zeig dir mal, wo es lang geht. Und auch hier dachte ich mir, das ist... Ich weiß, die Filme sind 60 Jahre alt, anderer Kulturkreis und so weiter. Ich weiß trotzdem, ich kann mich eben nicht freimachen von meinen Sehgewohnheiten und ich gucke oft drauf und denke mir, jetzt lass sie doch mal in Ruhe, was soll das denn? Warum bossst du denn eben so rum? Weil er selber auch Fuji, ich meine, klar, er ist ein cooler Astronaut und ich meine, wenn man ins Weltall fliegt, dann hat man schon zu was gebracht im Leben, vor allem im Jahre 1965. Aber das gibt dir doch nicht das Recht, deine Schwester so abschätzig zu machen.
Vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass der Film ja eigentlich in der Zukunft spielt, nach damaligen Maßstäben. In den 90ern.
Ja, ja. Ja, ich habe vorhin auch gesagt, ich habe bei der Filmbesprechung das erste gesagt, hier, der Saturn, die Venus habe keine Ringe, es ist natürlich der Saturn.
Aber wie findest du denn ansonsten, also die ganze Ausstattung des Films, also Raumschiff, Planet toll. Und der ganze Kram?
Ja. Vor allem gibt es mehrere davon. Ich dachte, es gibt ein Raumschiff und dann sehe ich drei und dachte, toll. Mhm.
Also ich bin jetzt nicht so sehr in Star Trek drin, aber das sah für mich so ein bisschen aus wie irgendwie, ja nee, da hätten auch Kirk und Co. rumlaufen können auf dem Ding.
Ich ertappe mich auch dabei, dass ich schon wieder Mist erzählt habe. Im Deutschen heißt der nicht Planet X, der heißt Alpha 707. Ja, das sieht toll aus. Die Miniaturen, die Sets auf dem Planeten, ganz super. Wenn die aus der Rakete steigen, toll. Auch das ist der deutschen Fassung stark gekürzt. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen, weil ich gedacht habe, ja gut, ich habe nicht die Mühe gemacht, die deutsche Fassung hier noch rumliegen gehabt. Da dachte ich mir, guck die mal. Und irgendwie so Minute 60, 70 kommt mir so der Gedanke, irgendwie ist das alles doof. Da fehlt was, da muss was fehlen. Nichts ist schlüssig, nichts ergibt Sinn. Und jetzt habe ich den eben nochmal geguckt. Und große Freude daran gehabt, wiederum, ja, an den wirklich, wirklich tollen Sets. Also die Effekte sind toll und ich muss sagen, noch viel mehr als in Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Wenn hier am Ende die Städte zerlegt werden und diese Häuser so weggeblasen werden, das hat mich natürlich auch wieder extrem an diese Bilder von Atombombentests erinnert aus den 40er Jahren. Und das ist schon sehr, sehr bedrückend. Also da hat der Film tatsächlich auch etwas sehr, sehr Packendes, Dramatisches, ja.
Ja, der Film versucht ja auch das Ganze so ein bisschen ernster zu machen. Also man sieht es nicht, aber der Film stellt ja noch später eine Krise auf globaler Ebene dar. Mhm. Tatsächlich. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber in dem Augenblick, wo halt die Außerirdischen, nachdem sie erst gesagt haben, hey, wir bieten euch das Heilmittel gegen Krebs, aber auf diesen Tonbändern, übrigens sehr schön, diese Tonbänder noch zu sehen, das kennt man heute ja gar nicht mehr, aber halt diese Tonbänder einfach nur abspielen, ja nee, ihr seid jetzt eine Kolonie von uns, gehorcht uns. Kommen ja Einblendungen, die sagen, ja nee, auf globaler Ebene überall Unruhen, alle, die Welt bricht zusammen. Und dann gibt es halt eine Szene, wo halt Glenn so in einen Raum reingeht, der auch komplett zerstört worden ist. Also es gab große Ambitionen, glaube ich, für den Film, die aber vielleicht ein bisschen im Budget gescheitert sind, könnte ich mir vorstellen.
Ja, dennoch sieht sehr gut aus. Also ich bin mal gespannt auf die Nach-Ishiro Honda-Phase, ob das dann alles auch so ein bisschen abnimmt oder ob die Budgets kleiner werden. Aber ich kann auch hier nicht meckern. Ich glaube auch hier, das kann ich auch wieder so auf, glaube ich, kulturelle einfach Differenzen schieben. Man kann da sicher heute drauf gucken mit dem Blick, ja, das sieht natürlich alles extrem unecht aus, unrealistisch, nicht unserer alltagsgelebten Realität entsprechend. Aber dennoch muss man ja zugeben, also gerade wenn man wie wir, glaube ich, noch geprägt ist durch alte Science-Fiction-Serien und Raumpatrouille Orion und Star Trek und wie sie alle heißen. Also im Kontext dessen, wie man eben in den 60er Jahren trickste, ist das alles schon ziemlich toll. Und ja, einfach auch ein bisschen ernsthafter. Also in Bezug auf die Monster-Action sehr viel ernsthafter, von Godzilla Siegestanz mal abgesehen, überraschend, weil gerade das war ja im Vorgänger eher putzig und amüsant. Aber in Bezug auf die menschlichen Figuren dann wiederum humorvoller, viel humorvoller als im vorherigen Teil. Also da haben sich einfach so ein bisschen hat sich die Gewichtung verschoben, was ja jetzt auch nicht uninteressant ist. Ich glaube, das vorherige gefiel mir besser. Aber ich glaube, dieser Film hier, muss ich auch fairnesshalber zugeben, obwohl ich den Vorgänger lieber mochte, wird, glaube ich, besser altern oder wird mehr Menschen gefallen.
Es kommt ja sogar zu einer, also ich fand das zumindest so, zu einer kurzen, traurigen, tragischen Szene, wenn halt unsere Monster, also Rodan und Godzilla halt auf Planet X sind und die Menschen halt wieder abhauen und die beiden dann da sitzen bleiben, alleine, traurig, auf dem Planeten. Und ich so dachte, was soll denn das jetzt bitteschön? Die helfen euch jetzt hier gerade und ihr lasst sie zurück und die sitzen doch irgendwie relativ bedrückt da rum. Und zumindest die beiden Astronauten sagen auch, ja, so begeistert wirken die nicht. Ja, das stimmt, das sieht man. Und ich denke, ja, natürlich nicht. Ihr habt sie entführen lassen und jetzt bleiben die allein auf diesem Planeten. Ihr seid ja Arschlöcher.
Ja. Es ist unfair. Die deutsche Fassung macht es doch schlimmer, weil ich glaube, da wird kurz vorher erwähnt, dass Rodan und Godzilla seit 17.000 Jahren in diesem Fels eingeschlossen sind.
Ja.
Und da fragte ich mich auch, warum hat man das gemacht? Warum gibt man dann so eine Lore? Also warum schafft man eine komische Mythologie, die nichts zu tun hat mit dem, was auf der Originaltonspur zu hören ist? Schreibt da drüber, Hans Dominik präsentiert oder nach dem Motiv von Hans Dominik. Und er findet dann einfach so einen Mist dazu. Aber gut.
Ja, das hatten wir auch schon gehabt bei King Kong gegen Godzilla, wo die westliche Fassung ja auch die beiden Vorgänger komplett ignoriert hat. Und ich meine, King Ghidorah, der war ja vorher bei uns im Westen hier, also zumindest in Deutschland, nicht in Erscheinung getreten. Den kannte man hier ja gar nicht, weil hier ja Ghidorah, also Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, der fand ja nicht statt.
Ja.
Der war nie aufgetaucht. Insofern, das war das erste Auftreten in Deutschland von King Ghidorah. Und von daher musste man sich ein bisschen was ausdenken. Ich
habe dann gleich gedacht, schneiden wir mal die Hälfte davon raus.
Genau.
Sehr schön.
Ja, wobei ich jetzt zugeben muss, Monsterkampfmäßig ist es sowieso etwas weniger geworden, zumindest rein gefühlt. Oder vielleicht sind es einfach mehr Menschenszenen. Ich hätte so das Gefühl, wenn ich alle Monsterkämpfe, alle Monsterszenen zusammenschneiden würde, würde ich vielleicht auf 6-7 Minuten kommen?
Maybe. Ich habe die Zeit nicht genommen, aber auf jeden Fall sind die Menschen hier sehr viel involvierter wiederum in die Kämpfe als im letzten Film. Es gibt Panzer und Raketenabschüsse und das auch das sieht echt toll aus. Ich mag das ja tatsächlich. Und ja, es hat eine ganz andere Tragik, genau. Godzilla und Rodan, ich meine, wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es so halb ernst gemeint hast, ich habe es aber durchaus als durchaus ernst genommen und begriffen. Das ist schon traurig, wenn die dort sitzen gelassen werden, eben auf dem Planet X, wie er in den englischsprachigen Untertiteln heißt, oder Alpha 707 in der deutschen Fassung.
Und ich glaube, es ist auch so. Und ich glaube, es ist auch so gemeint, weil ist ja jetzt nicht so, dass die einfach nur sagen, Mensch, traurige Monster, tschüss, die Kamera. Die schwenkt auch immer weiter. Man sieht, wie die beiden immer kleinere Punkte werden, während die Rakete sich entfernt vom Planet X. Also ich glaube schon, dass echt gedacht auch gewesen ist. Das ist schon tragisch, was hier gerade passiert. Die beiden Monster sind jetzt völlig alleine.
Traurig auch, wenn Glenn feststellen muss, dass seine Flamme Dr. Namikawa, diese Wissenschaftlerin, dann eben auch eine von den Alphas ist oder den Planet X Außerirdischen, den Exen. Und die dann umgebracht wird. Ja. Wobei ich da nicht mehr ganz sicher bin im Rückblick, obwohl ich den Film jetzt zweimal geguckt habe, ist das diejenige, weil die gibt's ja, die wurden ja x-fach geklont, die stammen ja alle aus so einem relativ kleinen Genpool von nur wenigen verschiedenen und werden einfach x-fach geklont. Ist das genau die dann auch mit ihm da im Cabrio sitzt und mit dem es dann Techtelmechtel gibt?
Sie soll es sein, also zumindest habe ich das so interpretiert. Weil die anderen, die reagieren ja relativ gleichgültig auf die beiden Astronauten. Weil halt der Computer ja alles steuert. Das ist übrigens der Godzilla-Film, der sich schon ganz früh gegen künstliche Intelligenz richtet. Ich will es nur sagen. Nee, aber jedenfalls, die anderen sind ja komplett gleichgültig, als die beiden dann auf dem Planeten in dieser Station nachgucken und auf die beiden treffen. Mhm. Sie ist ja die Einzige, die Gefühle entwickelt.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das ist soll die gleiche sein. Ja. Auch wenn sie eine andere Frisur hat auf einmal.
Schöner praktischer Effekt, schöner Special Effekt fand ich auch, wenn dieses Raumschiff das Teleskop da einschmilzt, hat mir gut gefallen einfach. Da wirkt so ein bisschen, also was natürlich immer so ein bisschen leidet und nur in manchen Szenen funktioniert, ist halt diese ganze Sache mit dem Maßstab, ne? Dass du dir das anguckst und denkst, ja, da wird gerade wirklich etwas zerstört, was eine gewisse Größe hat, obwohl man natürlich den Modelltrick erkennt, ist eben die Suspension of Disbelief, die sprichwörtliche, unterschiedlich groß und das funktioniert eben mit einigen Bauwerken besser als mit anderen. Zum Beispiel, wenn später im Film dann so eine Brücke eingerissen wird, dann glaube ich das im Film. Das sieht für mich auch durch die Zeitlupe einigermaßen nachvollziehbar ab. Oder sogar die Raketenabschüsse. Das Teleskop, also dieses Weltraum, dieses Teleskop da, weniger gut. Dennoch dachte ich, sieht echt süß aus, wie das da, wie Käse zerschmilzt in der Sonne. Sehr hübsch.
Ich mag ja diesen kurzen Siegestanz, den Godzilla macht. Der war ja, weil ich damals auch die deutsche Fassung geguckt hatte, natürlich, da kannte ich den seit Ewigkeiten nicht, aber ich finde die, also ist ja der einzige wirklich
Moresco-Moment. Ich wollte nur sagen, ich kann nachvollziehen, warum der deutsche Verleih sagt, nee, Hans Dominik hätte so eine Szene nie geschrieben.
Ja, das mag sein, aber das ist toll, das erdet Godzilla wieder so ein bisschen. Er ist weiterhin auf dem Weg, ein Held der Menschen zu werden und er freut sich halt. Er hat es geschafft, King Ghidorah zum zweiten Mal in die Flucht zu schlagen. King Ghidorah hier für meines Erachtens ein bisschen weniger bedrohlich als im Original, im vorherigen Film, was allerdings auch daran liegen mag, dass er die Hälfte des Films auf dem Planeten ist, wo einfach nichts ist. Und danach wird auch relativ problemlos besiegt auf der Erde, habe ich so das Gefühl. Also das ist diesmal nicht, dass ich sagen würde, da ist jetzt aber eine richtige Bedrohung für unsere beiden Monster, die machen es eigentlich relativ einfach.
Der Umgang der Menschen mit den Monstern ist erstaunlich unprofessionell wieder, aber das hatten wir auch schon im Vorgänger und das wird befürchte ich mal auch in der Reihe so weitergehen. Es gab mehr Momente, in denen ich dachte, ja, ihr nehmt das aber alles so ein bisschen auf die leichte Schulter. Also erstmal, also zwei Punkte in Bezug auf die Menschen und den Umgang mit dem Monster sind mir besonders negativ aufgefallen. Nämlich erstmal zu Beginn gibt es so eine Szene in diesem Raumfahrtkontrollzentrum und man ist erstaunlich unbekümmert darüber, dass eben die Astronauten da verlustig gehen und sagt dann sowas wie, ja, die tauchen schon wieder auf, wird schon alles gut gehen, die werden wahrscheinlich immer kurz ins Planeteninnere verschwunden sein und so weiter. Also da geht es so nicht um die Monster, aber dann auch später, wenn es darum geht, wie besiegen wir die eigentlich, dass die überhaupt keinen Plan haben. Und wiederum, also es war ja auch im Vorgänger so, dass man gesagt hat, oh, keine Ahnung, irgendwie Mothra und die beiden Zwillinge von Infant Island müssen uns helfen. Wiederum denke ich mir, nach so vielen Monsterangriffen in den letzten Jahren, müsstet ihr doch mal ein bisschen mehr wissen, als zu sagen, als euch in die Hoffnung zu flüchten, dass euch irgendein dummer Zufall, in dem Fall eben das laute Piepsgeräusch eines Diebstahlschrecks von einem unerfolgreichen Erfinder aus der Scheiße zieht. Also das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, so ist es daneben.
Ja gut, Politiker werden halt in der ganzen gesamten Reihe immer als komplett inkompetent dargestellt. Später verschwinden sie auch so ein bisschen aus der Reihe, wenn ich gerade recht entsinne. Später, also um schon vorzugreifen, man hat auch später immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn Panzer auffahren, das macht nicht nur deswegen, ja, das macht man jetzt, wenn Monster auftauchen. Ja. Irgendwas müssen wir ja tun. Ja. Also die haben nie einen Plan, zumindest in der Showa-Reihe.
Ein Schiff explodiert auch noch, so ein Militärschiff. Oder
stimmt.
Kein Boot, ne?
Ja, Schiff. Und eine Rakete explodiert. Und es gibt diese hübschen kleinen Untertassen, die halt so rumwackeln. In der HD-Fassung sieht man leider die Fäden, aber ich habe dann immer so gedacht, das ist hübsch. Genauso, das ist toll. Man sieht, was die Arbeit man sich da gemacht hat.
Du machst mir den Film gerade so ein bisschen schmackhafter. Ich war tatsächlich, oder ich glaube, das liegt auch, da hat einfach die Seherfahrung mit der deutschen Fassung, glaube ich, so negativ abgefärbt, dass ich eben dann, weil ich den dann danach nochmal geguckt habe und dachte, oh, jetzt muss ich das Ding eben nochmal gucken. Ich glaube, nicht mal so richtig Lust hatte auf den Film. Aber du hast schon recht, da ist sehr, sehr, sehr viel Wunderschönes drin. Nicht zuletzt auch wieder der tolle Akira Ifukube-Score, der nochmal hier so das Original-Godzilla-Thema auch variiert. Und gerade beim Ende, bei der finalen Schlacht, läuft das ja quasi in so einem fast endlosen Loop. Und das ist aber auch ein so gutes Stück Musik, finde ich einfach, dass mir das gar nichts ausmacht in dem Fall.
Ja, also der Soundtrack in beiden Filmen wieder von Ifukube, der Mann hat das einfach drauf gehabt. Man muss das jetzt nicht zerreden, glaube ich, irgendwie, weil der hat ein Stück für die Ewigkeit geschaffen, ganz einfach mal gesagt. Die ja sogar noch, also zumindest sein Godzilla-Tusch, wie ich es jetzt mal nenne, der wird ja sogar noch in Godzilla Minus One dann viele Jahrzehnte später genommen. Also von daher ganz klar gesagt, der Mann hat da ganz einfach etwas geschaffen, was auf einer Stufe im Grunde genommen mit Morricone und John Williams genannt werden könnte.
Ja, komplett. Und ich glaube, wenn man das einmal gehört hat, dieses Thema oder diesen Tusch, dann, das ist einfach auch, glaube ich, so ein Knöpfchen, was man dann auch von Seiten der Filmschaffenden vollkommen legitimerweise drücken kann und man weiß ganz genau, welche Reaktion das auslöst. Also ich habe ja auch Godzilla Minus One mit einiger Verspätung gesehen, nachdem wir beide jetzt schon über die ersten vier Godzilla-Filme gesprochen hatten. Und als das dann aufspielt oder in den Score von Minus One eingebunden wurde und ich höre das raus, habe ich auch sofort Gänsehaut bekommen, bin ehrlich gesagt. Obwohl die Szene noch nicht, also die Szene war gut, ich möchte es da nicht spoilern, aber der Score war noch besser. Ja. Der ist super gut, ja. Nee, ich bin glücklich. Die Außerirdischen, ich möchte nicht sagen, sie sehen doof aus. Es ist ein schlichtes Design, es ist wirkungsvoll, aber da muss ich sagen, ich glaube, konnte man so im Bereich der Science Fiction in Hollywood schon ein bisschen mehr leisten, Mitte der 60er. Die sind schon sehr, also die große Bedrohung, ich fühle es nicht.
Es ist halt ein bisschen so, als wenn du einem Kind sagen würdest, so, mal deinen bösen Außerirdischen und dann kommt halt sowas wie, ja, die haben einen Helm auf und da oben ist eine Antenne dran. Im Grunde genommen. Ich finde, das ist so ein bisschen Kinderentwurf. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Filme ab dem Zeitpunkt und ab den nächsten beiden sowieso, die hatten definitiv auch ein kindliches Publikum definitiv mit im Blick. Also die Filme werden jetzt nicht mehr gemacht für das erwachsene Publikum, was die Mahnung vor der Atombombe sehen will, sondern für junge Menschen, sage ich jetzt mal, die einfach so knallige Monster-Action sehen wollen.
Die Außerirdischen tragen so eine etwas, ich möchte mal sagen, archaischere Variante der Jordi LaForge-Seehilfe, aber eben ohne wirklich blind zu sein, also ohne Not, möchte ich sagen, sondern eher wie so eine Art Sonnenbrille, wahrscheinlich, weil es ihnen auf der Erde zu hell ist. Wir werden es nie erfahren.
Ja, sie tragen es ja auch auf ihrem Planeten.
Ja, genau. Es ist, die Intention dahinter ist mir klar. Natürlich uns als Menschen, als Publikum irritiert es immer, wenn wir andere Leute Augen nicht sehen können und es schafft auch gleich immer so ein Misstrauen und so eine Angst. Andererseits, ja, ich bin dann doch irgendwie, nachdem ich mir das so 30, 40, 50 Minuten anguckte, mir schon die Frage gestellt, warum praktisch ist das nicht? Warum sehen die so aus, wie sie aussehen? Aber
und vor allen Dingen, einer von denen, der sich ja als Firmenchef tarnt, trägt das ja auf der Erde noch nicht mal. Der läuft ja eigentlich ganz normal rum, damit die Leute mit ihm interagieren können.
Ja, na gut.
Vermutlich einfach, damit man weiß, das sind die Außerirdischen und die anderen, das sind normale Menschen. Vermutlich einfach nur.
Ah, Sehr schön. Haben wir Befehl aus Sudokolo irgendwas hinzuzufügen von Interesse?
Nur, dass es jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich die Werke von Hans Dominik lesen werde, ganz klar gesagt. Nee, ich finde das halt immer noch so bizarr, es ist ja auch keiner auf die Idee gekommen, jetzt halt zu sagen, bei King Kong gegen Godzilla zum Beispiel nach den Motiven von Edgar Wallace, weil der die Originalgeschichte mal irgendwann geschrieben hat. Ja. Also, das ist halt so völlig, okay, ja, gut. Ist halt merkwürdig. Ich find's wirklich lustig.
Es war eine schwierige Zeit. Wahrscheinlich musste man auch damals sehen, als Filmverleih, wo man so bleibt. Und in dem Fall, ja, griff man nach einem Strohhalm, der irgendwie nicht der richtige, der stabilste war.
Ja, vermutlich.
Ach so, nur kurz zur Ehrenrettung der finde ich, relativen Schunkeligkeit des Films, gerade in der ersten Filmhälfte. Ich fand, obwohl mir der Humor hier teilweise ein bisschen gegen meinen persönlichen Strich ging, dieses Abendessen hier mit Glenn und Fuji und Tetsuo und Haruno, also dem mittellosen Erfinder und der Schwester des Astronauten, das fand ich schon ganz, ganz süß und amüsant tatsächlich. Das war so ein, ich glaube, die Kids würden heute sagen, Cringe-Fest. Das war so, das war einfach so unangenehm, weil die ganze Situation so unangenehm war. Und ich dachte, okay, erwachsene Leute und ein erwachsenes Paar, das sich irgendwie davon beratschlagen muss, vom älteren Bruder, bloß weil eben er der geile Astronaut ist und irgendwie seine Autorität bei jeder Gelegenheit unter Beweis stellen muss. Doch, das hatte schon was, hat mir gut gefallen.
Und Fuji hat ganz einfach einen sehr schönen, missbilligenden Blick drauf. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Hat man immer gemerkt, der mag dich nicht.
Ich finde auch lustig, dass Glenn und Fuji, das Astronautenduo, auch in der Freizeit die ganze Zeit miteinander abhängt. Eben. Ja. Also die fahren, es ist ja, ich glaube, also für ich weiß nicht, ob es jetzt in anderen Raumfahrtbehörden weltweit so der Fall ist, dass sie eben auch in der Freizeit miteinander abhängen, dass man eben sagt, oh, wir kommen gerade von der ISS oder wir kommen gerade, keine Ahnung, steigen gerade aus dem Space Shuttle oder aus irgendeiner Jeff Bezos-Rakete und jetzt lassen wir irgendwie zusammen essen gehen oder ein schönes Wochenende auf dem Land verbringen. Also,
aber die beiden schon. Ja gut, aber es wird ja auch so ein bisschen etabliert, dass hier Weltraumreisen keine große Sache mehr sind.
Ja,
die steigen nur in die Rakete nach oben, mal kurz gucken, dann wieder zurück. Ah, unbekannter Planet, wir machen hier unsere Fahne und gut ist.
Vollkommen recht, ja.
Ich denke mal, es ist eher so, das sind zwei Arbeitskollegen und die verbringen halt ihre Zeit zusammen, vielleicht gute Kumpels, in der Ausbildung kennengelernt. Ist ja nicht so, dass da halt, keine Ahnung, jahrelang vorher auf diese eine Mission hingearbeitet wird und danach geht man auseinander. Das ist halt, ja, war ein Tag auf der Schicht.
Ich gebe dir recht. Und das erklärt vielleicht auch diese Unbekümmertheit im Kontrollzentrum, wenn die eben verlustig gehen auf dem Planeten, dass alle sagen, ach ja, passiert schon mal, ne, so.
Ja, war natürlich dutzendfach im Weltall.
Ja. Sehr schön. Was steht als nächstes an? Ich lese hier Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Frankenstein mal wieder, meine Güte.
Ja, ja. Und, aber danach kommt der Film, auf den es ankommt erst.
Ah, okay. Ist das der, den wir schon mal besprochen haben?
Nee, danach kommt dann Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
Schon wieder Frank.
Das ist ein Titel für die Ewigkeit. Bei so einem Titel, da schnallt man doch mit der Zunge.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und ich glaube, damit haben wir eben auch mit Godzillas Sohn, den Frankenstein jagt, zum ersten Mal einen Film in der Reihe, den nicht Ishiro Honda inszeniert hat.
Die beiden Filme, die sind beide von Jun Fukuda, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube hier, Ungeheuer aus dem Meer auch. Oh. Ab jetzt, weil, ja, das kann man doch sagen, Honda war gar nicht so glücklich mit der Richtung, die Reihe genommen hat wohl. Weil er meint halt, er hat Godzilla als düstere Mahnung vor der Atombombe geschaffen oder inszeniert. Und jetzt läuft er halt herum und tanzt auf dem Planeten X, weil er gerade irgendwie so einen goldenen Drachen in den Hintern getreten hat.
Aber das hat er doch selber inszeniert.
Ja, naja, das ist halt auch so gewesen, er ist halt Vertragsregisseur gewesen, halt ein kompetenter. Aber es ist halt nicht so gewesen, dass er halt sagen konnte, ich suche mir mein Projekt jetzt hier komplett aus. Da wird ihm die Tour auch gesagt haben, ja, mach mal. Hat er halt gemacht und das ist ja, glaube ich, auch eher so gewesen, er hat die menschlichen Sachen inszeniert und für die Monster-Szenen war dann halt so zu 90% halt hier das Special Effects-Team halt zuständig und von daher, er war nicht so glücklich damit, ganz klar gesagt.
Nachvollziehbar, so handhabt man das ja auch in der Bond-Reihe immer schon, das ist so Aufgabentrennung.
Tja.
Ich danke dir, André, für deine Zeit und deine Expertise und es macht immer wahnsinnig viel Spaß, über Godzilla zu sprechen, aber eben auch über andere Streifen mit dir.
Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, gleichfalls.
Grüße an die Welt da draußen. Oder hast du noch was mitzuteilen?
Nö, habe ich nicht.
Atomstrahlen.
Nee, sorry. Das würde sehr schnell würdelos werden.
Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören. Bye, bye.
Ciao, ciao.
Lebewesen dieses Sterns verfügen über satanische Waffen. Über Ungeheuer, die mit ihrem feurigen Atem ganze Landstriche verwüsten können. Die Erde aber ist gegen die unverwundbaren Bestien aus dem Weltraum machtlos.